In der vergangenen Woche habe ich hier vorne gestanden und habe mit euch über den Text nachgedacht, wo Jesus auf dem Wasser geht und wo das Unmögliche möglich wird. Gottes Kraft und Macht befähigt Petrus dazu, Jesus auf dem Wasser entgegenzugehen. Komm. Mit diesem Wort sagt Jesus: Ich bin Gott, und der an mich glaubt, der wird gerettet werden. Komm nicht näher. Das ist ein Satz von demselben Gott, in dem sich auch seine Göttlichkeit ausdrückt. Eine ganz andere Seite von Gott. Wir mögen dieses Bild von Gott, in dem er zu uns sagt: Komm, wo wir an seiner Hand durch unser Leben gehen dürfen. Aber Gott ist einfach noch viel mehr. Und gerade wir als Freikirchler, die in einem alten Sündersupermarkt, sagt man immer, ihren Gottesdienst feiern, wo die Sakralität nicht so zu sehen ist, da denke ich, ist es noch, da dürfen wir uns immer wieder bewusst machen, wie heilig und wie groß Gott ist, wie mächtig. Der gleiche Gott, der zu uns sagt: Komm, sagt auch zu uns: Komm nicht näher. Ich lese uns den Predigttext vor aus Exodus 3, die Verse 1 bis 10. Ich war zu schnell, entschuldigt. Mose weidete die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jethro, des Priesters von Midian. Eines Tages trieb er das Vieh über die Steppe hinaus und kam zum Gottesberg Horeb. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Flamme, die aus einem Dornbusch emporschlug. Er schaute hin, da brannte der Dornbusch und verbrannte doch nicht. Mose sagte: Ich will dorthin gehen und mir die außergewöhnliche Erscheinung ansehen. Warum verbrennt denn der Dornbusch nicht? Als der Herr sah, dass Mose näher kam, um sich das anzusehen, rief Gott ihm aus dem Dornbusch zu: Mose, Mose! Er antwortete: Hier bin ich. Der Herr sagte: Komm nicht näher heran. Leg deine Schuhe ab, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden. Dann fuhr er fort: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Der Herr sprach: Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen, und ihre laute Klage über ihre Antreiber habe ich gehört. Ich kenne ihr Leid. Ich bin herabgestiegen, um sie der Hand der Ägypter zu entreißen und aus jenem Land hinaufzuführen, in ein schönes, weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließen, in das Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Jetzt ist die laute Klage der Israeliten zu mir gedrungen, und ich habe auch gesehen, wie die Ägypter sie unterdrücken. Und jetzt geh, ich sende dich zum Pharao. Führe mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten heraus. Ich möchte mit euch heute 9 Facetten von Gott anschauen, wie er sich hier in diesem Text dem Mose zu erkennen gibt oder wie er sich Mose zeigt. Erstens, Gott ist der Herr über allem. Bei dieser sogenannten Erwählung Moses beginnt Gott damit, dass er einen Dornbusch brennen, aber nicht verbrennen lässt. Dass ein Dornbusch in einer Wüste brennt, ist nichts Ungewöhnliches. Dass der Busch nicht verbrennt, aber schon. Gott übt Macht über die Natur aus. Als der Schöpfer aller Dinge, weil er alles geschaffen hat, ist ihm das möglich. Er hat die Macht, die alle physikalischen Möglichkeiten übersteigt. Darin zeigt Gott schon mal einen Ausschnitt seiner Größe und Herrlichkeit. Und Mose, der gerade seinem Alltagsgeschäft nachgeht, der also die Ziegen und die Schafe seines Schwiegervaters auf eine neue Weide führen will, sieht diesen Dornbusch und er lässt sich herausreißen aus den Aufgaben, die er gerade hat. Gott spricht uns direkt an. Zunächst spricht der Text von einem Engel, der aus dem Dornbusch spricht. Und später wird dann sogar von Gottes Stimme geschrieben. Beides steht dafür, dass Gott direkten Kontakt, ganz unmittelbaren Kontakt zu dem Menschen sucht. In diesem Fall zu Mose. Und das in all dem Trubel des Alltags. Wahrscheinlich war Mose noch nicht ganz so gestresst, wie wir das heute so sind, wenn wir unserem Alltag nachhechten. Aber auch Mose hatte eine Aufgabe und er musste dafür sorgen, dass seine Schafe und Ziegen genug zu fressen finden. Und da war er gerade auf der Suche und er war natürlich fixiert darauf, wo finde ich etwas für meine Ziegen zu fressen. Und er lässt sich in diesem Alltag, in diesem Suchen nach dem Futter, aus dem Konzept bringen. Er sieht den Dornbusch und er will sehen, was das für ein ungewöhnliches Phänomen ist. Um in den Kontakt mit uns zu kommen, wählt Gott manchmal ganz ungewöhnliche Wege. Ich weiß nicht, wie ihr Gott persönlich entdeckt oder erlebt. Ich habe von vielen Menschen gehört, die das ganz unterschiedlich erleben. Gott hat ganz vielfältige Möglichkeiten, mit uns in den Kontakt zu kommen. Ich erlebe es häufiger, dass Gott zu mir durch so einen Gedankenblitz spricht, der mir mit einmal in den Sinn kommt, der mich unterbricht in dem, was ich gerade tue. Nicht immer bringe ich diese Gedanken sofort mit Gott in Verbindung. Ich habe nicht immer das Gefühl, jetzt hat Gott mir einen neuen Gedanken gegeben. Oft ist es ein Gedanke und im Nachhinein merke ich, der kann eigentlich nur von Gott gekommen sein. Sehr oft merke ich aber auch, dass ich mich nicht gerne unterbrechen lasse in meinem Alltag und in dem, was ich gerade tue. Dafür erlebe ich Gott ganz häufig darin, wenn ich intensiv sein Wort studiere, wenn ich zum Beispiel Predigten vorbereite oder mich auseinandersetze damit. Wir haben sehr viel vielfältigere Möglichkeiten, wie Gott heute zu uns sprechen kann. Im Alten Testament lesen wir sehr viel von Naturphänomenen, wo Gott die Menschen durch Naturphänomene herausruft oder durch Träume oder durch eine Stimme, die sie hören. Ich persönlich habe noch nie eine akustische Stimme gehört, wo ich hinterher gesagt hätte, das war jetzt Gott. Also keine, wo ich allein in einem Raum war und dann war eine akustische Stimme da. Ich habe durchaus schon Menschen zu mir reden hören und habe hinterher gesagt, ich glaube, das war Gott. Wir können heute auch sehr viel durch die Medien auch von Gott erfahren. Ich wurde schon sehr oft angerührt, mein Herz wurde bewegt durch die Medien. Aber auch in den Kontakten. Es gibt ganz unterschiedliche Arten und Weisen, wie Gott uns ansprechen kann. Die Frage dabei ist immer wieder, sind wir wachsam dafür? Sind wir wachsam für das Geschehen um uns herum? Mose hätte den Dornbusch sehen können und einen Bogen darum machen können. Er bringt schließlich seine Tiere und sich in Gefahr, wenn er sich dem Feuer nähert. Wer weiß, wieso das so ist, wenn eine Steppe zu brennen beginnt. Aber Mose war wachsam und ihm ist aufgefallen, dass hier etwas Besonderes stattfindet. Ein brennender Dornbusch, der ihm etwas zu sagen hat. Unmögliches wird möglich. Gott hat die Macht über seine geschaffene Welt. Gott ruft seine Kinder beim Namen. Gottes Stimme aus dem Dornbusch ruft ihn Mose, Mose. Gott spricht ihn mit Namen an und in der orientalischen Welt hatte ein Name noch eine viel höhere Bedeutung, als er bei uns zukommt. Er sagt, wo ein Mensch herkommt. Er sagt, wer dieser Mensch ist oder zu wem er gehört. Und er gibt der Person wirklich auch seine Identität. Durch den Namen wird seine Existenz bestätigt, dass es diesen Menschen gibt. Wenn ich meine Kinder rufe, um sie aufzuhalten, weil sie zum Beispiel dem Feuer zu nahe kommen oder dem heißen Grill, dann rufe ich meistens Stopp! Manchmal habe ich so großen Erfolg, dass alle drei Kinder in ihrem Tun innehalten. Aber Gott ruft seine Kinder mit ihrem Namen. Mose weiß sofort, dass er gemeint ist. Ohne Zweifel. Gott kennt Mose und er kennt die Geschichte von ihm. Das steckt dahinter, wenn er den Namen ruft. Er kennt Mose. Er weiß, dass Mose als ein bevorzugter Israelit als Enkel des Pharao aufwachsen durfte. Der zum Mörder wurde, weil er Mitleid hatte. Der sich aus Angst selbst in die Wüste geschickt hat. Gott weiß, dass vor ihm ein Mann steht, der eine steile Karriere vor sich hatte und dann tief gefallen ist. Gott ist ein Gott, der seine Kinder beim Namen nennt, der sie ruft und ganz persönlich anspricht. Und dieser Gott ist zugleich heilig. Dieser Gott ruft Mose mit seinem Namen, kennt ihn ganz genau und sagt im gleichen Moment: Komm nicht näher heran. Der Gott, der ihn beim Namen ruft, trotz seiner gnädigen Zuwendung, seiner Zuwendung zu Mose, bleibt Gott weiterhin der richtende und große Gott, der Schöpfer der Welt, dem die ganze Welt untertan ist. Er kann über die Naturgewalten herrschen, er kann einen Dornbusch anfangen lassen zu brennen und trotzdem nicht zu verbrennen. Dabei wäre das um den Dornbusch gar nicht schade gewesen, denn ein Dornbusch war in der damaligen Zeit wie Unkraut oder da in der Wüste auch, der gehörte eigentlich vernichtet, der hat gestört. Dieser brennende Dornbusch aber ist ein sehr tiefgründiges Bild dafür, dass Gott uns erscheint und seine Nähe zeigt durch verzehrende und brennende Glut. Ich vermute, alle von uns haben schon mal an einem Feuer gesessen und sich an der Wärme gefreut und wissen gleichzeitig auch, dass man diesem Feuer nicht zu nahe kommen darf. Ich weiß, dass wir auf so Zeltlagern, da haben sich dann so ein paar, ich sag mal, halbstarke junge Männer ein Spiel daraus gemacht und erfunden, das hieß Feuerjenga. Wer am meisten Hölzer, immer abwechselnd, ne, haben die das Holz wieder rausgeholt und dann irgendwann gab es kein Holz, was nicht mehr glühte und so, und das war irgendwie ganz toll. Also die wissen aber, lange kann man so ein Stück Holz nicht anfassen, was da so glüht und brennt. Gottes Nähe zeigt sich also in einem Bild, dem wir nicht zu nahe kommen dürfen. Gottes Nähe zeigt sich darin, in diesem Dornbusch, dem wir nicht zu nahe kommen dürfen. Er zeigt also gerade, dass der brennende Dornbusch unversehrt bleibt, dass Gottes Größe darin zu finden ist, Gottes Göttlichkeit. Und nun soll Mose seine Schuhe ausziehen. Und zwar, weil der Boden, der Ort, auf dem er steht, heiliger Boden ist. Dieses Bild leuchtet uns ziemlich klar ein, wobei wir das praktisch eigentlich gar nicht kennen. Dass man vor Ehrfurcht oder davor, dass etwas ordentlich ist, seine Schuhe auszieht. Wenn man in einen hinduistischen Tempel oder so geht, da muss auch jeder am Anfang die Schuhe ausziehen. Da läuft man ehrfürchtig auf heiligen Boden. Was diesen Ort, an dem Mose nun steht, an dem Dornbusch, aber zu einem heiligen Boden macht, ist nicht der Boden, sondern Gott selber. Gott als Heiliger. Und ich finde, es ist ganz bezeichnend, dass man diesen Ort, wo der Dornbusch gebrannt hat, heute gar nicht weiß, wo das war. Wir können nicht herausfinden, wo dieser heilige Ort war. Wenn es aber doch so ein heiliger Ort gewesen ist, dann wird doch ganz oft auch, werden diese Orte doch gemerkt. Dann findet man die wieder, dann sucht man die immer wieder auf. Israel hat im Laufe seiner Geschichte immer wieder an Orten, wo sie besondere Begegnungen mit Gott hatten, Altäre aufgebaut, Steine geschichtet und so. Und die haben immer wieder diese Orte auch gekennzeichnet, aber der Ort selber war nie heilig. Der Ort selber wurde nie verehrt oder angebetet. Erst als der Tempel gebaut wurde, war so etwas wie ein heiliger Ort auch zu finden für Israel. Davor waren diese Merkmale dieser Altäre immer nur ein Erkennungszeichen dafür, dass hier eine Begegnung mit dem Heiligen selber stattgefunden hat. Gott ist heilig. Und Mose zieht, wenn er seine Schuhe auszieht, kommt er in der Art, wie er ursprünglich geschaffen wurde vor Gott. Mit nackten Füßen. Wir stehen manchmal vor Gott auch ein wenig nackt da, weil er uns kennt, weil er in unser Innerstes guckt. Und so befreiend das manchmal ist, dass wir wissen, dass Gott uns ganz genau kennt und dass er uns so liebt, wie wir sind, ist das auch bedrückend. Zu wissen, man kann sich nicht vor Gott verstecken. Wir können unsere schlechten Seiten nicht vor Gott verheimlichen. Er sieht uns. Und so kommen wir uns manchmal auch klein vor Gott vor. Und für mich ist das auch der Moment, wo ich sage, da merkt man dann immer, wie groß der Unterschied ist. Aber der eigentliche Unterschied zwischen Gott und uns ist nicht, dass wir so klein sind, sondern dass Gott so unheimlich groß ist. Dass Gott viel größer ist als alles, was wir uns vorstellen können. Und Gott möchte uns nicht klein machen. Gott möchte uns auch aufrichten und groß machen. Die Größe Gottes ist einfach unheimlich schwer zu fassen. Und ich finde, dass uns dabei ganz oft auch Lieder helfen, das zum Ausdruck zu bringen. Dass sie uns Worte geben, wo man Gottes Größe erleben oder anbeten kann. Gott ist herrlich, er ist gewaltig und er ist voller Macht. Zieh deinen Schuh aus, kann aber auch noch etwas anderes heißen. Die Bibel ist uns ja nicht in einem Stück überliefert. Wir haben das Alte Testament und das Neue Testament und das Ganze hat so stattgefunden, dass man Schriftrollen hatte, in denen die Geschichten einzeln aufgeschrieben wurden. Und es gibt keine Schriftrolle, die man gefunden hat, wo das komplette Alte Testament in einem Stück so zu finden ist, sondern es sind immer wieder verschiedene Papyri, also so Fragmente, Ausschnitte von den Texten und die wurden im Laufe der Geschichte wieder zusammengepuzzelt. Man hat also wieder einen Text daraus gemacht. Aber das hat zur Folge, dass man manchmal so kleine Unterschiede hat. Manchmal steht das in der Elberfelder ganz oft unten, auch in den Fußnoten. Man kann auch so und so sagen. Und natürlich ist es auch manchmal der Übersetzung geschuldet, aber es gibt auch einfach ein paar Unterschiede, wo man sich dann auch einfach entscheiden muss, welche Lesart wähle ich jetzt. Und hier in diesem Text gibt es auch eine Lesart, wo der Schuh im Singular steht. Wirkt natürlich erstmal komisch, deswegen haben die Verfasser das damals auch glatt gezogen und Schuhe daraus gemacht. Aber es gibt eine rituelle Handlung, die etwas damit zu tun hat, den Schuh auszuziehen. Und zwar war das im Orient ein Symbol dafür, dass ein Besitzwechsel stattgefunden hat. Wenn jemand einen Acker gekauft hat, wurde der Schuh auf diesen Acker geworfen. Und damit war das ein Zeichen, eine Übergabe dafür, dass diesem Menschen jetzt der Acker gehört hat. Wenn Gott also zu Mose sagt, zieh deinen Schuh aus, gib deinen Schuh ab, dann ist es ein Herrschaftswechsel, der hier auch angedeutet sein kann. Und im späteren Text wird es dann ja auch deutlich, weil das, was Gott zu Mose sagt, den Auftrag, den er für ihn hat, ist ein Auftrag, den Gott selber ausführt, wo er Mose für benutzt wo er ihn auffordert, dass er ihn benutzen kann. Mose hat ja immer noch die Wahl, den Auftrag anzunehmen oder nicht. Und so symbolisiert dieses Schuhausziehen einfach, dass Mose sagt, okay, ich gebe die Herrschaft über mein Leben ab an dich und du hast die Kontrolle. Wenn ich dir meinen Schuh gebe, dann ist dein Auftrag derjenige, der mich jetzt bestimmt. So hat Mose selbst in diesem Ringen gestanden zwischen Gott hat die Herrschaft und ich führe etwas aus. Genauso wie Petrus auf dem Wasser, als er die Kontrolle abgegeben ist und losgegangen ist. Oder diese Spannung, in der wir auch heute jeden Tag stehen, zwischen dem, was wir tun und da, wo wir Gott um Hilfe bitten, wo wir ihm die Herrschaft übertragen. Mose kann so also ein Vorbild für uns sein, wie er dort steht, mit seinem Schuh in der Hand, vor dem brennenden Dornbusch. Gott trägt die Verantwortung für den Auftrag. Mose muss vertrauen und umsetzen, was Gott ihm sagt. Gott ist ein Gott der Geschichte. Den Auftrag, den Mose bekommt, reiht sich in eine Geschichte ein, die Gott mit seinem Volk Israel hat. Mose steht nicht alleine da. Er muss nicht alleine handeln, sondern er gehört in eine Reihe von Vätern. Sein Vater, der Vater Abrahams, Isaaks und Jakobs. Dabei ist Mose selber ja im königlichen Hof beim Pharao aufgewachsen. Er hat also gar nicht diese jüdische Erziehung gehabt. Die ersten Jahre seines Lebens hat er noch bei seiner Mutter gelebt, die ihn als Amme aufgezogen hat, bis er quasi nicht mehr gestillt wurde. Das war damals länger als bei uns heute, aber trotzdem auch nicht so, dass Mose hinterher das ganze Jüdische, die ganzen Riten hätte verinnerlichen können. Vielleicht war er so 3 oder 4, als er zurück an den Pharao, an den Hof gekommen ist. Er wurde also in seiner Jugend und auch als junger Mann von der Tochter des Pharao großgezogen. Und trotzdem hat er sich immer wieder mit seinem Volk identifiziert. Er hat gesagt, meine Brüder. Und er hat sich versucht, für sie einzusetzen, indem er einen Menschen, einen Israeliten, der geschlagen wurde, gerecht hat. Erst später dann, in den Jahren, wo er in der Wüste war, wo er seinen Schwiegervater kennenlernte, der selber Priester war, wird er Gott genauer kennengelernt haben. Und nun wird er von Gott selber in diese Geschichte seines Volkes mit eingereiht. Er gehört da genauso dazu, obwohl er nicht so aufgewachsen ist. Ich kann mir vorstellen, dass Mose selber nicht so ganz wusste, was er denn jetzt sein soll, Israelit oder Ägypter. Ne? Weil er ist als Ägypter mit aufgewachsen und dann aber doch auch Israelit. Aber die Israeliten haben ihn gar nicht anerkannt. Die haben gesagt, du hast da was gemacht und wolltest dich hier irgendwie bei uns mit einmischen und das wollten wir aber gar nicht. So ist Mose also an exponierter Stelle auf dem Hof aufgewachsen. Und auch da finde ich es wichtig, diese Einreihung in die Geschichte Gottes. Denn hier macht Gott nochmal ganz deutlich, Mose hat zwar schon einmal versucht, aus eigener Kraft sein Volk zu befreien, indem er damit angefangen hat, diesen einen geschlagenen Israeliten zu rächen. Aber er ist dabei gescheitert. Er hat es nicht geschafft, seinem Volk zu helfen, obwohl er doch auch ein bisschen mehr Einfluss, ein bisschen mehr Macht gehabt hätte. Er hat versucht, aus seiner Kraft das Volk Israel zu retten. Das hat er nicht geschafft. Und mit dieser Einreihung in die Geschichte macht Gott deutlich, du wirst am Ende, wenn wir in dem verheißenen Land angekommen sind, nicht als der Held dastehen. Du bist nicht der eine große Held, der Retter, der das Volk befreit hat. Nein, du bist Teil einer großen Geschichte. Und zwar ein Teil von Gottes Geschichte. Auch dieser Blick kann uns manchmal helfen, wenn wir in den Bergen unseres Alltags feststecken. Wenn wir nicht mehr wissen, wo vorne und wo hinten ist. Wenn man dann den Blick auf das Große und Ganze wirft, dann kann uns das helfen, uns als einen Teil der Geschichte zu verstehen. Jeder einzelne Schritt, den wir gehen, ist natürlich unheimlich wichtig für uns und für unser Leben. Aber manchmal kann sich doch das ein oder andere Problem etwas relativieren, wenn wir es im Großen und Ganzen anschauen. Und manchmal kann uns das auch vor einem kleinen bisschen Größenwahn helfen. Gott ist größer und Gottes Wege sind weiter als das, was wir jetzt gerade übersehen können. Am letzten geht es um Gottes Geschichte und nicht um unsere Geschichte. Daraufhin verhüllt Mose sein Gesicht. Ah, es kommt, Entschuldigung. Mal gucken. Mose verhüllt sein Gesicht, als er erfährt, dass er in diese Reihe seiner Väter mit eingespannt ist. Als er erfährt, wer Gott ist, dass dieser Gott, der da in dem Dornbusch spricht, der Gott seiner Väter ist. Und ihn ergreift Ehrfurcht, weil er weiß, dass man diesen Gott in seiner Herrlichkeit nicht ansehen kann. Die Fülle und Herrlichkeit von diesem Gott, der die ganze Welt gemacht hat, der alles geschaffen hat, der uns alles zur Verfügung stellt, mit dem wir heute leben. Dieser Gott ist von uns nicht anzuschauen. Wer Gott in all seiner Pracht sieht, so heißt es später sogar, der muss sterben. Das Bild, dass Gott also dass Mose sein Gesicht verhüllt, zeigt also ganz viel Respekt und Achtung vor der Größe Gottes. Die Summe von allem, was wir uns Herrliches vorstellen können, von aller Schönheit, die wir sehen können, von allem, was uns Gutes passieren kann, die Summe ist so erschreckend groß, so unbegreifbar groß, dass wir davor einfach nur mit Ehrfurcht stehen können. Ich merke, dass es für mich sehr schwierig ist, mir das vorzustellen, wie das sein kann, dass man etwas anguckt, was so herrlich ist, dass die Augen das gar nicht richtig sehen können. Es ist einfach unvorstellbar, weil wir sowas halt nicht sehen können. Das geht nicht. Und deswegen fällt es uns auch so viel leichter, solche Bilder zu sehen, wo Gott uns seine Hand entgegenstreckt und uns aus dem Wasser zieht. Das ist so viel greifbarer, das ist so viel handfester. Aber Gott ist beides. Gott ist derjenige, der uns so ganz persönlich begegnet, und Gott ist auch derjenige, vor dem wir nur staunen können, wo wir uns erfreuen können an seiner Herrlichkeit. Mose fürchtete sich, so steht es hier. Die Furcht von Mose, die ihn wegschauen lässt, ist aber keine Angst, die ihn in ein Schneckenhaus zurückziehen lässt. Nein, Mose steht da vor diesem Dornbusch weiterhin und ringt mit Gott. Gott sagt ihm, los, komm und geh, und er sagt, nein, wer bin denn ich? Also er widerspricht ihm, er fängt an zu ringen und er versucht zu verhandeln und er versucht mit Gott diesen Auftrag genauer auszufüllen, wie, was dahinter steckt. Wenn er total verängstigt wäre, wenn er um sein Leben fürchten würde, dann hätte er das mit Sicherheit nicht gewagt. Dann hätte er nicht gewagt, Gott zu widersprechen und mit ihm zu ringen. Mose hat bis zu dieser Stelle, wo Gott ihm sagt, dass er der Gott der Väter ist, nur geahnt, welche Macht hinter diesem Feuer steckt, dem Feuer, der den Dornbusch nicht verbrennen lässt. Und nun weiß er es also ganz genau. Die Stimme, die zu ihm spricht, ist der Gott seiner Väter. Er ist der Schöpfer der Welt. Genau 30 Kapitel nach dieser Berufung, das finde ich auch ganz faszinierend, fragt Mose Gott noch einmal und fragt ihn, lass mich deine Herrlichkeit schauen. Zeig mir, wie herrlich du bist. Lass mich sehen, wie groß du bist. Und Gott sagt, das geht nicht. Dann stirbst du. Wenn du mich in all meiner Größe sehen würdest, dann würdest du sterben. Das würdest du nicht aushalten. Und dann macht er ihm einen Vorschlag mit, geh in die Felsspalte und ich decke meine Hand darüber und dann in dem Schatten von den Ganzen kannst du hinterher sehen, wie ich daran vorübergezogen bin. Dann ziehe ich an dir vorbei. Was du sehen kannst, ist die Folge meiner Herrlichkeit. Und die Folge meiner Herrlichkeit ist Erbarmen und Gnade. Gottes Herrlichkeit und seine Folgen. Diese Folgen, die können wir heute sehen. Wenn wir wissen, dass wir gerettet wurden, wenn wir wissen, dass uns unsere Sünde vergeben ist. Gott ist Erbarmen und Gnade. Und genau das zeigt sich nun in dem Auftrag, den Gott für Mose hat. Gott hat das Volk in seinem Elend gesehen. Ist das nicht schön? Gott hat das Volk in seinem Elend gesehen. Das, was Mose schon vor vielen Jahren gesehen hat und was ihn so bewegt hat und was ihn losziehen, einen Ägypter zu erschlagen, das hat Gott auch gesehen. Gott hat nicht weggeschaut. Gott hat das auch gesehen und es hat ihm in seinem Herzen bewegt. In der Allianz Gebetswoche hat Pastor Clemens Klingel diesen Gedanken auch ausgelegt und hat dazu so schöne Worte benutzt. Er hat gesagt, in diesem Moment, wo Gott bestätigt, dass er das auch gesehen hat, wird für Mose deutlich, ich habe mich mit Gottes Herz eins gemacht, mit Gottes Herzschlag für die Menschen. Wir haben beide gesehen, wie die Welt leidet, wie das Volk leidet, und wir haben uns eins gemacht mit Gott. Wir haben Gott nicht vorgeklagt. Das kann ja auch so wirken, weil hier auch im Text steht, jetzt habe ich das gesehen. Aber die zeitlichen Verben im Hebräischen sind ganz anders zu verstehen. Das sind ganz oft so fortdauernde Verben, die wir in so einem aktuellen Zeitmodus sehen. Gott hat das schon alles gesehen. Er hat das schon vorher gesehen. Man könnte natürlich auch sagen, wenn wir Gott unser Leid bringen und ihm das klagen, wie die Welt manchmal schlecht ist oder was wir in unserem Leben erzählen, dann werfen wir Gott das so vor. Aber nein, Gott sieht das auch. Und Gott leidet mit. Und wir stimmen mit diesem Rufen in Gottes Herzschlag mit ein. Gott sagt, ich kenne das Leid des Volkes Israels. Wenn ich etwas kenne, dann habe ich das erlebt. Wenn ich von einem Menschen höre, dann kann ich immer nur sagen, ich habe von ihm schon gehört. Ja, also ich kenne den noch nicht, ich habe nur von ihm gehört. Wenn ich ihm begegnet bin, dann kenne ich ihn. Zwar noch nicht vollends, aber erst in der Begegnung, erst daran lerne ich jemanden kennen. Gott sagt, ich kenne das Leid der Menschen. Gott hat es selber erlebt. Er hat nicht nur Mitleid mit uns Menschen, sondern er leidet selber mit. Er ist selber davon betroffen. Und diese zwei Seiten gehören zusammen. Gott, der so herrlich ist, dass wir ihm gar nicht näher kommen können, weil wir uns dann symbolisch gesehen verbrennen. Gott, der so herrlich ist, kennt uns gleichzeitig. Und er ist mit betroffen von dem, wovon wir betroffen sind. Gott, der unser Leid mitfühlt und der sich mit unserem Elend identifiziert. Und so steigt Gott herab zu uns Menschen. Die Not der Menschen bewegt Gott. Sie bewegt ihn auf die Erde hinab. Dieses Herabsteigen, ich bin herabgestiegen, um sie aus der Hand der Ägypter zu entreißen. Dieses Herabsteigen ist ein Fachausdruck dafür, dass Gott sich um die Angelegenheiten der Menschen kümmert. Er neigt sich herab, um den Menschen aufzuhelfen, um einzugreifen. Indem Mose seinen Auftrag annimmt, den Gott ihm gegeben hat, führt Gott diese Hilfe aus. Durch Mose in diesem Fall. In Mose ist er die helfende Hand für sein Volk. Und plötzlich ist dieser unnahbare Gott doch wieder so nah, dass er in Mose selber zu finden ist. Er sieht nicht nur das Leid des Volkes, sondern er ist sogar in Mose zu finden und wird dadurch Hilfe für sein Volk. In Jesus Christus findet dieses Herabsteigen seine Vollendung. In Jesus Christus wird Gott selbst Mensch unter Menschen. Und trotzdem bleibt er dabei dieser gewaltige und herrliche Gott. Ich kann darüber immer nur staunen. Und ich möchte immer mehr lernen, Gottes Größe und Herrlichkeit zu sehen. Denn je größer und herrlicher er in seiner Macht zu uns kommt, desto unbeschreiblicher und ja, beeindruckender ist es, dass er sich trotz seiner Größe so klein macht, dass er in seinem Sohn kommt, um sich für uns zu opfern. Amen.